Warum investiert ein deutsches Teeunternehmen mitten in diesen schwierigen Zeiten ausgerechnet in den Standort Deutschland? Und das auch noch im großen Stil? Mein heutiger Gast ist Dennis Bender. Er ist Geschäftsführer der Ostfriesischen Teegesellschaft, kurz OTG. Und die steckt hinter bekannten Marken wie Messmer und Milford. Bei einer dampfenden Kanne Tee sprechen wir über Leadership im Familienunternehmen, effiziente Lieferketten, über den Wirtschaftsstandort Deutschland und warum Leistung und Menschlichkeit sich nicht ausschließen. Und natürlich geht es auch ganz viel um Tee. Also viel Spaß bei dieser Episode in der Chefetage. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren, ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt, hier in der Chefetage, da spreche ich mit Führungspersönlichkeiten und mit Unternehmern über Leadership, über Unternehmertum und auch ganz viel über die Herausforderungen in der jeweiligen Branche, wenn dich das also interessiert. Und wenn du dich auch von den Erfahrungen und den Impulsen meiner Gäste inspirieren lassen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich begrüße ja hier immer, wie gerade auch schon, mit so einem schönen norddeutschen Moin. Und das passt heute ganz besonders, denn heute wird es richtig ostfriesisch. Denn ich bin bei der Ostfriesischen Teegesellschaft zu Gast. Und die produzieren nicht nur fantastischen Ostfriesentee unter der sehr, sehr traditionsreichen Marke Onno Behrens. Sie stecken auch hinter noch deutlich bekannteren Teemarken wie Milford und Messmer. Die kennst du ja, denke ich mal, wirklich aus jedem Supermarkt. Und mein Gast ist einer der Geschäftsführer und er ist verantwortlich für die Supply Chain bei der OTG. Also den Kalauer muss ich jetzt einfach machen. Nicht abwarten und Tee trinken, sondern lasst uns loslegen. Herzlich willkommen, Dennis Bender.
Ja, hallo und moin.
Ja, moin. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Wo wir hier ganz genau sitzen, das will ich gleich nochmal thematisieren. Aber ich habe gerade schon gesagt, nicht abwarten und Tee trinken, sondern loslegen. Aber das Tee trinken, das machen wir trotzdem, weil ich bin hier reingekommen und hier ist alles vorbereitet. Eine Teekanne, Teetassen und jetzt gieße ich mir erstmal ein, damit das hier auch in diesen Podcast richtig reinpasst. Mal gucken, ob man das jetzt hört. Sehr schön. So eine Begrüßung hatte ich tatsächlich noch nie. Also von daher freue ich mich jetzt schön auf einen Podcast bei Tee. Und jetzt hört man schon klappern. Das werdet ihr wahrscheinlich ein paar Mal hören. Vielen Dank für dieses schöne Setting hier.
Ja, sehr gerne und herzlich willkommen.
Ja, danke dir. Bevor wir auf die Ostfriesische Teegesellschaft kommen und wo wir hier sitzen, erstmal so wie immer ganz persönlich erstmal zu dir. Was machst du? Wer bist du, wenn du mal nicht arbeitest?
Also Dennis Bender, ich bin 42 Jahre alt, wohne mittlerweile hier in der Nähe in Sittensen, komme ursprünglich aus Köln, also von daher, ich habe das Moin hier gelernt.
Aber es ging schon gut.
Also. Das geht schon gut, ganz locker runter, das passt auch. Genau, habe 4 Kinder und von daher, ja, wenn denn dann noch Zeit bleibt, dann beschäftige ich mich gern mit Sport, aber natürlich ist dann doch nach Arbeit und Familie nicht mehr so viel Zeit.
Und was für ein Sport, was machst du?
Ich habe jahrelang relativ intensiv Triathlon betrieben.
Oha.
Das ist jetzt gerade aus der Zeitproblematik so ein bisschen on hold. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt aufs Laufen. Das aber immer wenn es geht, dann laufe ich gerade irgendwo hin.
Respekt.
Hab da noch so ein bisschen was vor dieses Jahr. Und ansonsten nehme ich eigentlich alles mit, was irgendwie Spaß macht. Also im Winter Snowboard fahren, jetzt am Wochenende geht's in den Bikepark. Also alles, was irgendwie Spaß macht, versuche ich mitzunehmen.
Ja, Triathlon, auch wenn du es jetzt gerade nicht mehr machst, aber das ist ja so, ich sag mal, so für die ganz Harten, oder? Oder wie darf man sich das vorstellen? Ich meine, es ist Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren.
Genau, also erst Schwimmen, dann Radfahren, dann Laufen. Aber da gibt es ja auch alle Distanzen. Also das geht ja los mit einer Sprintdistanz bis hinterher Ultras. Und von daher, nein, man kann da auch einfach als Hobby Spaß haben. Mhm. Also ich habe alles gemacht. Ich habe mit Sprint angefangen. Ich war auch auf der Langdistanz unterwegs, habe auch in den Alpen irgendwelche Triathlons gemacht. Aber ja, man braucht halt die Zeit fürs Training.
Ja, klar. Ja, Zeit ist immer so der häufig sehr limitierende Faktor. Und du sagst ja schon, Moin geht dir jetzt gut von den Lippen. Ich meine, so von Köln nach Norddeutschland, das ist ja schon so ein gewisser Kulturschock, oder? Also ich meine, so die Kölner Natur und wir Norddeutschen, das ist ja schon ein bisschen anders.
Ja, ich bin auch direkt darauf hingewiesen worden hier, dass ich vielleicht nicht irgendwo in eine Wirtschaft renne und mich zu anderen Leuten an den Platz setzen soll. Was ja in Köln durchaus üblich ist, also sich da im Brauhaus halt einen freien Platz zu suchen.
Ja.
Aber also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also, wir fühlen uns hier schon ganz wohl.
Aber Rosenmontag bist du dann immer da unten und nicht hier oben.
Oder? Letztes Mal Karneval waren wir tatsächlich da, vor allem wegen den Kindern. Also die haben angefangen, Fasching zu sagen. Das war für uns ein Alarmsignal. Dann haben wir sie direkt ins Auto gepackt und sind Karneval nach Köln gefahren.
Ja.
Ja, und jetzt wissen die auch Bescheid.
Ich muss gerade dran denken an das erste Corona-Jahr, wo tatsächlich zu Fasching, ich bin kein Kölner, Lockdown war. Hat der Hamburger Senat mal in einem seltenen Anflug von Humor ein Foto gepostet von dem gähnend leeren Hamburger Rathausmarkt mit der Überschrift Trotz Lockdown Hamburger feiern Karneval und Rosenmontag wie immer. Das war sehr passend, fand ich, für so wie das hier oben ist.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja. So, jetzt bist du als Kölner bei der Ostfriesischen Teegesellschaft. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen das angeteasert. Also ja, es ist natürlich Ostfriesentee, klar, aber vor allem auch Milford, Messmer, die man ja tatsächlich kennt. Was macht ihr alles und was ist das Unternehmen so ganz genau? Erzähl doch mal ein bisschen.
Also die OTG an sich ist ein Komplettanbieter für Tee. Der Hauptfokus liegt dabei auf Teebeuteln, da insbesondere die Marke. Messmer hast du schon gesagt, Milford hast du schon gesagt, Onno Behrens eher lokal, klassisch, Ostfriesentee im Norden. Mhm. Aber auch, wir haben ein sehr großes Handelsmarkengeschäft. Das heißt, wenn man Tee trinkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was von uns dabei ist, schon sehr, sehr groß. Und was wir auch noch machen, das ist, wir haben noch den ganzen Außerhausmarkt, also Hotels etc. und ein relativ großes B2B-Geschäft, in dem wir als Dienstleister auftreten. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe hier einen ganz tollen Tee, aber ich kann den gar nicht abpacken, dann kannst du zu uns kommen. Und wenn die Menge dann groß genug ist, dann machen wir das sehr gerne für dich.
Okay, ja, vielleicht noch ein neues Geschäftsmodell, muss ich mal überlegen. Ich hatte gesehen, ich konnte mir ehrlich gesagt die Marke nicht richtig merken und auch nicht aussprechen. Ihr habt noch so was ganz Neues, gefühlt sehr Hippes.
Genau, die Marke Yasashi.
Yasashi.
Wo es speziell Bio-Tees auch, wo ganz klar ist, wo kommt alles her. Mhm. Also eher eine kleinere Marke mit sehr speziellen Tees. Genau. Mhm.
Ja, spannend. Wer mir zuhört, weiß, ich bin immer sehr scharf investigativ journalistisch hier unterwegs. Und jetzt muss ich einfach mal vorsichtig nachfragen. Du hast ja gerade schon gesagt, wo wir hier so sitzen. Also, ich meine, Ostfriesland. Und jetzt hast du gerade Sittensen, Hittfeld, Seevetal. Also, wie ostfriesisch ist die Ostfriesische Teegesellschaft? Weil, also für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, Seevetal ist im Süden von Hamburg und Hamburg ist jetzt nicht ostfriesisch, auch wenn immer wieder viele glauben, das läge am Meer. Aber nein, das sind so noch anderthalb Stunden mindestens von hier aus.
Kann ich wieder sagen, für einen Kölner ist Hamburg schon echt Norden? Nein, das geht natürlich auf die Gründung der Ostfriesischen Teegesellschaft in Leer zurück. Mhm. Und auch wenn relativ schnell nach der Gründung der Firmensitz nach Hamburg verlegt wurde, dann war doch da auch gerade in der Anfangszeit das Hauptgeschäft die Ostfriesenmischung.
Ja.
Und wir haben auch weiterhin, du hast eben das Werk oder die Marke Onno Behrens schon angesprochen. Also Onno Behrens ist sowohl eine Marke von uns als auch ein Produktionswerk.
Ja.
Und das ist im Norden und das ist nur wirklich Ostfriesland pur.
Das stimmt, das ist Ostfriesland pur. Und ich glaube, ich meine gelesen zu haben, so dieses Prädikat Ostfriesentee, das dürfen oder können ja auch gar nicht so viele wirklich auf ihre Teesorten drucken.
Genau, also der Tee muss in Ostfriesland gemischt werden.
Ja.
Und das ist dann auch, also bei uns so, dass dann in dem Werk im Norden wird dann speziell diese Mischung hergestellt.
Sehr schön. Und jetzt brauche ich nicht nachfragen, wie ostfriesisch du bist als Kölner, aber trinkst du denn selber überhaupt Tee oder nur Kölsch?
Also auf der Arbeit.
Das ist eine unfaire Gegenüberstellung, ich weiß.
Ja, der Vergleich hinkt, aber nein, tatsächlich habe ich hier angefangen als hauptsächlich Kaffeetrinker. Mhm. Und alleine durch diese ständige Verfügbarkeit habe ich mittlerweile zig Tees, die ich jeden Tag trinke.
Ja.
Also ich habe so ein richtiges Ritual. Also ich fange morgens mit Darjeeling an, das ist so mein Lieblingsschwarztee.
Mhm.
Dann geht es irgendwann mittags zum Früchtetee über und nachmittags kommt dann, zum Kräutertee und nachmittags kommt dann der Früchtetee.
Ja.
Also mittlerweile wirklich intensiver Teetrinker geworden, trinke auf der Arbeit eigentlich gar keinen, ja, bei uns gibt es auch Kaffee, Geheimnis, trinke aber tatsächlich überhaupt keinen Kaffee mehr auf der Arbeit, nur noch zu Hause ab und zu mal. Von daher, ja, doch, ich bin jetzt in den letzten Jahren doch schon zum intensiven Teekonsumenten geworden.
Sehr schön. Ich habe mal vor vielen Jahren für eine große Brauereigesellschaft gearbeitet und da den Qualitätsmanagementbeauftragten kennengelernt, der mir sagte privat, er mag gar kein Bier, sondern nur Wein. Das wäre natürlich wär irgendwie schon schade, wenn man dann hier arbeitet und keinen Tee trinkt. Also
gibt es auch, glaube ich, sehr wenige, die wirklich keinen Tee mögen. Also ich glaube, viele mögen auch Kaffee und trinken auch Kaffee und das ist ja auch völlig okay. Ja. Aber es wäre mir jetzt noch nicht begegnet, dass einer hier sagt, er trinkt gar keinen Tee.
Sehr schön. Kommen wir mal auf deinen Werdegang. Jetzt haben wir so ein bisschen deinen Hintergrund beleuchtet, wo du herkommst, wer du privat bist und was du trinkst. Aber wie bist du denn beruflich dahin gekommen, wo du heute bist? Wie war dein beruflicher Werdegang, deine Karriere so?
Das war gar nicht mal so straight, wie es manchmal läuft. Also das ist, jetzt irgendwie so Studium, Master und dann irgendwo Management-Ebene eingestiegen, das war es tatsächlich gar nicht. Also ich habe ganz, ganz ursprünglich mal in der Nähe von Köln Industriekaufmann gelernt und war dann 10 Jahre lang in der Buchhaltung. Und habe da insbesondere also Aktivierung, Rückbauverpflichtung etc., also wirklich sehr, sehr trockene Sachen gemacht. Für verschiedene Bewertungsbereiche, also war ein großer internationaler Konzern. Das heißt mit amerikanischem Recht und europäischem Recht und für Deutschland und hoch und runter gebucht, Projekte betreut und bin dann irgendwann intern tatsächlich gewechselt. Also nach einer Fusion mit einem amerikanischen Unternehmen wurden die Aufgaben so ein bisschen langweilig. Hab dann aber intern gewechselt und bin dann das erste Mal so mit ein bisschen mit der STM in Berührung gekommen. Also das war einfach ein Business, die saßen in Frankfurt. Da ging es um veredelte Kunststoffe, also so für die Automobilindustrie, wenn die stabiler sein müssen oder kratzfest. Relativ kleines Business und dadurch bin ich in so eine Rolle gekommen, wo man so mit allem was zu tun hat. Also ich habe so externe Lieferanten betreut, ich musste aber intern auch sourcen. Dann habe ich noch ein paar Läger in Europa betreut, also so ein bisschen ja Mädchen für alles. Ja, und da habe ich dann so ja die Lust entdeckt, an diesem Organisieren und überall irgendwo die Finger drin haben und überall mitspielen, was ja die STM am Ende ausmacht. Also das ist ja dieses ständig neue Aufgaben, es gibt ständig eine andere Herausforderung. Und dadurch bin ich eigentlich überhaupt erstmal in die STM-Schiene gekommen.
Mhm. Für diejenigen, die jetzt da nicht so drinstehen, was genau, also für was steht STM?
Supply Chain Management, Entschuldigung. Das setzt man dann immer so voraus, wenn man da.
Ja, so Abkürzungen sind meistens innerhalb einer Branche oder innerhalb eines Berufszweigs natürlich super gesetzt, aber außerhalb fragen sich dann alle, was ist das genau?
Also Supply Chain Management, also alles, was mit der Lieferkette zu tun hat und Produktion und allem, was dazugehört. Genau. Ja, und dann bin ich damals dann von Frankfurt irgendwann wieder in Richtung Heimat nach Düren gegangen, in die Papierindustrie. Da auch dann wieder so eine ähnliche Zentralfunktion. Und da war dann, glaube ich, so einer der wichtigsten Schritte. Dann bin ich in einem Restrukturierungsprojekt in ein Werk gegangen und habe da relativ kurzfristig die Leitung für die Materialwirtschaft, also die SCM des Werkes, übernommen. Und das war, glaube ich, so ein wichtiger Punkt in meinem Werdegang, wo ich gemerkt habe, okay, da ist noch mehr. Da kannst du wirklich, weil mir ging es immer darum, dass ich was bewegen kann und dass ich was verändern kann. Und nicht nur das verwalte, was da ist.
Ja.
Und das war natürlich dann so die erste Funktion, wo ich so richtig mal handeln konnte. Ist dann auch erfolgreich verlaufen. Bin dann von da zur Schwarzgruppe gegangen, zur Bonnbach.
Lidl, Kaufland.
Genau, Lidl, Kaufland. So ja. Also die Produktionssparte aber, die haben in der Nähe von Aachen unter anderem mittlerweile, die wachsen ja auch immer weiter. In der Nähe von Aachen ein Backwerk.
Ja.
Und da habe ich dann die STM für das Backwerk übernommen. Dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Aufgaben, ein bisschen breiter. Dann sind Hochregalläger dazugekommen etc. Ja, und von da bin ich dann tatsächlich hier zur OTG. Hab dann zunächst erstmal die zentrale Produktionssteuerung übernommen. Und dann über die Jahre haben wir einfach viel verändert an der STM-Struktur. Viele Aufgaben neu verteilt, Bereiche gegründet, Bereiche zusammengelegt. Also viel, viel Veränderung, um einfach auch unserem Wachstum gerecht zu werden und uns da gut und professionell aufzustellen, um einfach die Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Ja, und in dem Zuge bin ich dann stückweise da eigentlich hineingewachsen und jetzt seit letztem Jahr Juli dann als Geschäftsführer hier.
Mhm. Wenn ihr jetzt hört, Supply Chain bei einer Teegesellschaft, dann würde man sich zunächst mal vorstellen, dass du den ganzen Tag sehr viel Tee probierst und in den Himalaya reist und dir kleine Plantagen anschaut, aber genau das ist ja, glaube ich, nicht dein Bereich.
Genau, richtig. Also es ist so, dass der Bereich Tee-Einkauf und ich glaube, nicht so leicht vergleichbar mit anderen Unternehmen. Wahrscheinlich vielleicht mit Kaffee oder so, aber ansonsten.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen,
Das ist einfach, man braucht da eine ganz besondere Expertise. Und wir haben hier einfach hochprofessionelle Tea-Taster, die viel, viel, viel seltener zu finden sind als so ein Weinsommelier. Also das sind wirklich ganz, ganz herausragend ausgebildete Menschen, die feinste Nuancen rausschmecken können.
Ja.
Und deshalb ist das einfach ein komplett eigener Bereich. Da liegt dann auch die Entwicklung, die Produktentwicklung ist da mit, die sind da sehr nah aneinander. Dann geht es um die Beschaffung, es geht darum, die wenn Tee gemischt wird, die Rezeptur, die muss jedes Mal angepasst werden an die aktuelle Ernte, an das, wo es schmeckt. Und das sind tatsächlich, also ja, die probieren, ich weiß nicht mehr, wie viel 100 Tassen am Tag, die machen das wirklich. In der Supply Chain bei uns, wir trinken den Tee dann, wenn wir Lust drauf haben. Mhm. Wir müssen ihn tatsächlich nicht verkosten.
Was sind dann so die Bereiche? Also versuch das mal für Supply Chain Line ein bisschen greifbar zu machen. Was genau tust du da?
Also im Grunde geht es darum, die gesamte Planung der Produktion, der Versorgung, der Läger und die Steuerung, die dahinter ist. Das heißt, die Beschaffung der Materialien, die Betreuung der Läger, wo es dann eingelagert wird, die Werke selber inklusive der Produktion, Produktionsplanung, Demand Planning. Wir haben auch so eine Projektabteilung, die sich beschäftigt, die ganze Auftragssteuerung. Also wenn der Kunde bestellt, dann muss ja der Auftrag irgendwie durchgeroutet werden. Natürlich teilweise automatisiert, teilweise müssen da aber halt noch Menschen ran. Und dann zum Schluss natürlich auch die Entsorgung der Werke. Also wo geht dann die Fertigware hin? Die muss ja irgendwo eingelagert werden. Ja. Die muss dann irgendwann bereitgestellt werden, verladen werden und dann der Transport am Ende zum Kunden.
Ja.
Und da hört es dann im Grunde auf.
Okay. Wie viele Werke habt ihr?
Drei.
Drei Werke.
Genau.
Hier in Seevetal, im Buchholz.
Genau, wir haben Buchholz haben wir ein Werk. Genau, wir haben
Buchholz
ein,
Nordheide, genau.
Genau, Buchholz in der Nordheide. Wir haben ein Werk in Norden, über das haben wir eben schon gesprochen. Und wir haben ein Werk in der Nähe von Schweinfurt in Gretstadt.
Ah, okay. Ja, also das hier, wo wir jetzt gerade sitzen in Seevetal, das ist nur Verwaltung. Ist
ein reiner Verwaltungsstandort, genau.
Ja. Okay. Die OTG, die ist ja ein Tochterunternehmen einer größeren Holding, der Laurens Spethmann Holding. Ist, glaube ich, so eines der eher unbekannteren Unternehmen. Also selbst, also das ist ja hier in dem Landkreis, in dem ich auch wohne selber, Landkreis Harburg. Selbst da ist das als Name unter Leuten, die jetzt nicht im Wirtschaftsbereich unterwegs sind, völlig unbekannt. Ihr habt aber diverse sehr bekannte Marken und ist ein reines Familienunternehmen, richtig?
Ja, genau. Also die OTG ist im Grunde die Keimzelle der LSH, also daraus ist das entstanden. Die OTG ist eine 100% Tochter der Laurens Spethmann Holding und dann gibt es halt noch weitere Beteiligungen mit verschiedenen prozentualen Anteilen. Das ist zum Beispiel die Schock, da geht es um Müsliriegel, dann die Nordgetreide, Cerealien und die Foodwork bzw. Nutwork, Nüsse und Studentenfutter etc. Also schon verschiedene Bereiche und dann noch ein kleiner Bereich, der sich mit nachhaltiger Verpackung beschäftigt.
Ja, ist aber tatsächlich, ich habe mal geguckt, ich glaube, ihr seid einer der oder wenn nicht gerade das größte Unternehmen hier im ganzen Landkreis südlich von Hamburg.
Also ob es das größte ist, kann ich nicht sagen, aber definitiv eines der größeren, ja.
Ja. Gibt es also dieser Familienaspekt? Ich könnte mir vorstellen, also wenn man jetzt, sagen wir mal, direkt bei der Holding arbeitet, dass man natürlich dann immer merkt, dass es ein Familienunternehmen ist, aber so in so einer Tochtergesellschaft spürt man dann noch, dass es Familienunternehmen ist oder ist da dieser Aspekt eher weniger relevant?
Nein, total. Und das ist auch wirklich das, was es mit ausmacht. Also es ist ein absolutes Familienunternehmen. Natürlich, wir haben Vorstände, die nicht Teil der Familie sind. Aber trotzdem haben wir sowohl über den Aufsichtsrat als auch den Beirat noch Kontakt zur Familie. Und es ist auch die mittlerweile fünfte Generation mit zwei Personen bei uns vertreten. Also das ist einmal die Anna Spethmann, die verantwortlich ist für die Werke und das Engineering. Und die Sarah Spethmann, die verantwortlich ist für den Bereich E-Commerce. Und damit ist die Familie also auch in der OTG vertreten.
Also in der OTG, nicht in der Holding, sondern
in der OTG.
Okay, ja, spannend. Wie würdest du beschreiben, was ist, also wie äußert sich Familienunternehmen bei euch? Also außer, dass die jetzt hier mitarbeiten und dass man weiß, dass das jetzt nicht irgendwelchen anonymen Investoren gehört.
Das ist aber schon ein Riesenunterschied. Also es macht wirklich was aus, wenn man weiß, irgendwo, da stecken Menschen dahinter und nicht irgendwo ein Fonds in weiß ich nicht wo. Und gerade wenn wir dann über Effizienzen sprechen, was uns ja sehr treibt und wenn wir dann da sprechen, okay, was ich immer sage, ist versucht bitte das Geld des Unternehmens zu behandeln, als wäre es euer eigenes. Und wenn ihr halt dann da ein Hotel bucht, dann überlegt, würdet ihr das privat auch buchen für mehr Geld oder eher nicht? Und dass sowas, so eine Denkweise fällt einem, glaube ich, viel, viel leichter, wenn man in einem Unternehmen ist, wo man die Menschen einfach kennt, die dahinter stecken. Und natürlich sind auch einige Entscheidungen anders. Also es spielen viel mehr weiche Faktoren einfach rein, wie Verantwortung. Also wir haben ja auch eine Verantwortung für die Menschen. Und das spielt natürlich viel, viel mehr mit rein. Also ich habe es ja eben gesagt, ich kenne auch amerikanischen Großkonzern.
Ja.
Da ist die Welt halt anders und da gibt es dann irgendwo ein Papier, was ausgearbeitet wird und da steht dann drauf, was passiert. Und das ist bei uns dann schon anders. Also natürlich müssen wir auch auf Zahlen, Daten, Fakten gucken. Das ist total wichtig, weil am Ende muss natürlich auch ein Familienunternehmen profitabel sein. Aber es ist schon eine andere Arbeitsweise. Und man merkt das auch an den Menschen, die hier arbeiten, die sich auch darüber freuen, wenn sie zum Beispiel sehen, dass aus der Familie wieder welche aktiv mitarbeiten.
Gibt es sowas wie eine OTG oder auch Lawrence Spethmann Holding Unternehmenskultur?
Ja, also das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Wir haben bei uns den Menschen im Mittelpunkt. Und das ist nicht nur so ein Satz. Also das ist ja immer schnell gesagt.
Das sagen ja alle.
Das sagen alle. Das ist aber, das merkt man hier auch. Also uns sind die Menschen enorm wichtig. Wir tun auch extrem viel. Also wir bieten extrem viel an. Also von Kleinigkeiten wie Afterwork und natürlich Fortbildung etc., flexible Arbeitsplätze, Homeoffice. Also wir versuchen so die ganze Bandbreite anzubieten. Und was wir haben, ist einfach eine Kultur der Zusammenarbeit. Was man hier wirklich sehr, sehr wenig sieht, das ist so ein Fingerpointing, der andere ist schuld. Sondern wir haben einfach eine Kultur, wo Menschen immer versuchen, das Beste rauszuholen. Und das sehen wir gerade auch in den ganzen Projekten, die wir am Laufen haben, zum Beispiel den Anbau hier bei uns in Buchholz, der natürlich für erstmal für die Menschen, die da arbeiten, ist das ja erstmal eine zusätzliche Belastung. Die Parkplätze sind nicht mehr da, die müssen jetzt woanders parken. Da muss man vielleicht mal einen Umweg gehen und es ist vielleicht mal was komplizierter. Man hat einen weiteren Weg in der Versorgung. Mhm. Also eigentlich erstmal alles unangenehme Dinge. Und wir merken einfach, wie toll die Leute mitziehen, weil sie einfach sagen, die finden das so toll, dass wir da investieren und dass wir da anbauen. Ja. Und gerade das ist ja auch einfach ein Signal, hier in Deutschland zu investieren.
Will ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf kommen. Das habe ich mir auch ganz, ganz groß aufgeschrieben, dass ihr hier in Deutschland, also ich bin auch an diesem Werk, weil das auf einem meiner typischen Wege hier im Landkreis liegt, x-mal vorbeigekommen und an dieser Baustelle. Müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ganz, ganz genau beleuchten, ja. Was mich von der Unternehmenskultur komme ich immer sehr, sehr gerne auch auf Leadership, auf Führung. Und was ich gerade sehr spannend fand, als du deinen Werdegang erzählt hast, hast du so diesen Moment, wo du das erste Mal tatsächlich eine Führungsverantwortung übernommen hast im vorherigen Unternehmen. Da hattest du das tatsächlich genau so nicht beschrieben. Du hast nicht gesagt, so, und da war ich jetzt das erste Mal in der Führungsrolle oder konnte ich das erste Mal Führungskraft werden oder so. Also du hast das nicht von deiner Position her beschrieben, sondern gesagt, so, und jetzt konnte ich das erste Mal gestalten. Jetzt konnte ich das erste Mal was verändern. Das fand ich ganz spannend. Würdest du so auch dein Bild von Leadership sehen, dass es darum geht, was zu machen, was zu verändern, was zu gestalten und weniger irgendwie der große Zampano an der Spitze zu sein, der jetzt Entscheidungen treffen darf?
Ja, ich glaube, das bin ich tatsächlich gar nicht.
Ja.
Nein, für mich ist wichtig, also ich brauche die Menschen ja.
Ja.
Also das sind die Mitarbeitenden, die sind ja, die es am Ende machen. Also ich kann da den Vortänzer machen, aber am Ende ist doch meine Aufgabe, die Möglichkeiten zu schaffen, das Umfeld, um dann den Menschen, die ja auch dann fachlich in den Themen viel besser sind als ich. Also ich kann ja nicht fachlich besser sein als alle Leute, die hier arbeiten, sondern dass die sind ja die Profis. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist für mich immer, das Umfeld zu schaffen, den Rücken zu stärken und den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, ihren Job vernünftig zu machen. Das ist meine Aufgabe. Und dann erreicht man auch seine Ziele. Und da haben die Menschen auch Lust drauf, ist meine Erfahrung. Also einfach in dieser Freiheit dann ihren Job machen zu können. Und da machen sie den auch gut. Und natürlich muss man manchmal Entscheidungen treffen. Das gehört auch dazu. Und das sind manchmal welche, die finden alle gut. Und manchmal sind welche, die finden alle nicht so gut.
Ja.
Das ist auch okay. Funktioniert aber halt besser, wenn man offen kommuniziert und die Menschen auch verstehen, warum man eine Entscheidung trifft. Von daher sind das eigentlich so die Hauptargumente. Und was für mich immer auch noch wichtig ist, ist tatsächlich dieses den Rücken stärken. Und ich bin so der Filter. Also ich muss halt überlegen, also wenn jetzt was vom Vorstand kommt, dann kann ich ja entscheiden, okay, was ist wichtig für die Menschen, damit sie ihre Aufgabe erledigen können, damit sie sich abgeholt fühlen. Und was muss ich vielleicht einfach mal aushalten und abfangen und sagen, ihr macht das schon. Und wenn jetzt hier mal ein bisschen schlechte Stimmung ist, dann lasse ich die bei mir, dann kläre ich das. Um einfach, damit sich die Leute nicht damit beschäftigen müssen, die Mitarbeitenden.
Ich fand halt tatsächlich die Herangehensweise so spannend. Ich hatte vor wirklich ewig langen Zeiten in einer der ganz anfänglichen Folgen hier im Podcast Moritz Müller zu Gast. Der war damals Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und er sagte, wenn es darum geht, in so einer Eishockeymannschaft, wer Kapitän wird, dann sind meistens diejenigen am ungeeignetsten, die in der Kabine laut schreien, hier, ich will Kapitän werden, weil Kapitän sein so toll ist. So. Und das erlebt man bei Führungskräften wenn ich jetzt mal ganz offen bin, auch immer wieder, dass ich, wenn ich Führungskräfte kennenlerne, merke ich sehr häufig, das sind welche, die brennen für eine Sache, die brennen dafür, was zu verändern, was zu gestalten, und andere, die fanden halt dieses Amt so toll. So, ne? Also da hat es dann so einen Selbstzweck. So. Und deshalb fand ich so diese Beschreibung, ich konnte das erste Mal was gestalten. Ne? Man merkte richtig an, wie begeistert du davon warst, dass du was gestalten konntest und nicht, ich konnte irgendwie anführen.
Nein, ist nicht der Treiber tatsächlich. Ja. Das gehört dazu. Und ich mache das auch wirklich gerne. Ich arbeite super gerne mit Menschen zusammen. Aber der Haupttreiber ist nicht, ich habe jetzt einen Stern mehr auf der Schulter und irgendwie, ich zähle jetzt jeden Abend durch im Organigramm, wie viele Leute ich denn da in der Organisation habe. Also das ist, das ist mir fern.
Wahrscheinlich hast du auch nie einen Plan gehabt, Geschäftsführer zu werden, sondern das ist passiert.
Ja, also ich glaube, es gehörten viele Entscheidungen dazu. Mhm. Und ich bin da tatsächlich immer noch überzeugt, dass wenn man einfach einen guten Job macht, wenn man sich Mühe macht, natürlich gehört das auch dazu.
Ja.
Also, dass da natürlich ein gewisser Einsatz dahinter steckt, das ist, glaube ich, klar. Also das kommt jetzt nicht so ganz von alleine. Aber ich habe jetzt nicht irgendwann mit 30 da gesessen und gesagt, so.
Jetzt malen wir mal die Steps auf.
Jetzt male ich mal auf und dann mit 40 werde ich dann das. Und nein, das habe ich nicht gemacht.
Wie wichtig ist dir Leistung? Weil du ja gerade sagtest, Einsatz gehört auch dazu.
Sehr wichtig tatsächlich. Also ich fand das damals, ich hatte damals, bin ich irgendwann auf die höhere Handelsschule gegangen. Mhm. Das war so eine große Veränderung, weil er dann auf einmal alles freiwillig war. Und dann hatte ich einen ganz tollen Lehrer. Und das war so das erste Mal für mich, dass ich in der Schule, dass jemand einfach sagte, wenn die Leistung stimmt, dann können wir hier total locker und dann machen wir hier Spielchen und dann ist alles entspannt. Mhm. Aber wenn nicht, dann haben wir ein Thema. Und ich finde den Ansatz so total gut.
Stimmt.
Und das kann man, finde ich, super übertragen. Und das weiß auch hier jeder von mir. Jeder weiß, ich fordere relativ viel Leistung ab, aber ich gebe dafür auch viel.
Ja.
Und dafür gebe ich halt Freiheit. Und wenn einer einfach seine Leistung abliefert und einfach einen guten Job macht, dann ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt guckt, wer ist um 17 Uhr noch im Büro. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, die Leute machen ihren Job vernünftig. Und wenn jemand seinen Job vernünftig macht, dann hat er auch alle Freiheiten, die er braucht. Und deshalb ist schon, also ich finde schon, dass Leistung wichtig ist und dass Leistung uns voranbringt. Und was vielleicht so ein bisschen oldschool ist, was ich aber selber immer gemacht habe und wo ich mich dann immer freue, wenn jemand auch so tickt, ist, ich freue mich immer, wenn einer bereit ist, erst zu leisten und danach zu fordern. Also ich finde halt schon, man merkt immer mehr, dass Menschen dazu tendieren, erstmal haben zu wollen, also erstmal die Position, die Sternchen auf der Schulter. Dann wollen sie leisten. Und ich freue mich immer, wenn einer sagt, nee, komm, ich beweise dir erstmal. Also so habe ich das tatsächlich auch mit meinen damaligen Chefs gemacht. Ich habe gesagt, ich zeige dir jetzt erstmal, dass ich es kann und dann sprechen wir in einem halben Jahr mal. Und das finde ich toll.
Ja, absolut. Ich erlebe gerade so ein bisschen, also wenn ich einfach mal so die letzten Jahre hier auch im Podcast rekapituliere, ich habe das in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen schon anklingen lassen. Also ich erlebe gerade so einen gewissen Shift, so eine gewisse Veränderung in der Art, wie Führungskräfte genau darüber sprechen. Also als ich angefangen habe, ich glaube, die erste Folge war 2021, am Anfang 21 sogar schon. Und da hatte ich ganz häufig den Eindruck, dass sich viele nicht so wirklich getraut haben, so diese Leistungsbereitschaft und auch Anforderung wirklich auch auszusprechen. Da war schon noch so ein bisschen so dieses, also sehr, sehr viel Work-Life-Balance und Ähnliches. Und inzwischen kommen wir gerade wieder mehr in etwas, du sagtest gerade Oldschool, wo diese scheinbar Oldschool-Werte wieder so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Würdest du das ähnlich sehen oder empfindest du das ähnlich?
Ich würde mich darüber freuen. Ich finde, das schließt sich halt nicht aus. Also für mich schließt sich Work-Life-Balance und Leistung überhaupt nicht aus.
Ja.
Also ich kann auch meinen Job super machen und habe trotzdem noch genug Freizeit. Also Leistung ist ja nicht, ich bin jeden Tag 12 Stunden auf der Arbeit. Das ist ja nicht Leistung.
Ja.
Leistung ist ja das Ergebnis, was dann rauskommt. Und wenn ich das, also das sind für mich, es schließt sich nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind für mich zwei Themen. Und ja, ich glaube schon, dass viele immer vorsichtig sind mit dieser Formulierung, weil man will ja jetzt hier nicht als Leistungstreiber. Aber ich finde, es gibt ja auch ein gesundes Maß. Und es geht ja nicht darum, immer mehr zu fordern und immer weiter und immer schneller, sondern zu sagen, okay, das ist ein Anspruch und der ist auch erfüllbar. Und da muss ich auch sagen, also mit allen, wir machen hier auch Jahresgespräche, Zielvereinbarungen etc. Also da habe ich eigentlich ganz, ganz selten und fast nie die Situation, dass mir einer das Feedback gibt und sagt, nee, das geht nicht.
Ja.
Sondern es ist eigentlich immer, okay, klar, das sind Ziele, die sind alle erreichbar.
Ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck, dass Leute, die gut sind und auch selber einen gewissen Ehrgeiz haben, und mit Ehrgeiz meine ich jetzt gar nicht Führungskraft werden zu wollen, sondern wirklich auch was, eine gute Arbeit zu machen, also gute Leute, dass die das total honorieren, wenn eine Führungskraft so ist. Und ja, eben nicht Larifari, ganz egal.
Es ist ein Teil der Leitplanken, die,
ja,
die einfach jeder braucht.
Ja.
Also jeder, egal ob Mitarbeiter, Führungskraft, also auch eine Führungskraft braucht ja irgendwo Leitplanken.
Ja, ja.
Ob man die dann gesetzt bekommt oder sich selber setzt. Also wir hatten jetzt das Beispiel eben, also wir sind drei Geschäftsführer und teilen uns natürlich die Aufgaben auf. Das heißt, wir haben uns ja auch Leitplanken gesetzt.
Ja.
Und ich gehe ja jetzt nicht los und sage, der Tee schmeckt komisch, ich ändere mal die Rezeptur. Ist halt einfach nicht meine Aufgabe.
Ja.
Und genauso helfe ich ja auch jedem meiner Mitarbeitenden, wenn ich sage, okay, hier sind so deine Leitplanken und dazu gehört für mich auch, das ist der Anspruch, den habe ich dir gegenüber. Und ich bin ja auch bereit zu sagen, welchen Anspruch hast du denn mir gegenüber? Weil auch meine Mitarbeitenden fordern ja Leistung von mir.
Ja.
Also wenn ich die jetzt alle im Regen stehen lasse, dann würde ich, glaube ich, ein sehr, sehr klares Feedback. Also wir haben eine sehr offene Feedback-Kultur. Und das würde ich auch, glaube ich, sehr, sehr offen von allen bekommen. Und dann würden die schon sagen, hör mal, Chef, du musst auch leisten.
Das ist ein schönes Bild. Das habe ich bisher selten gehabt, dass das angesprochen wurde. Finde ich gut, ja. Ja, in der Tat. Ne? Also Mitarbeiter haben auch gegenüber ihren Führungskräften den Anspruch, dass die leisten. Ja, großartig. Vielleicht dazu passend, also vielleicht auch nochmal mit dem Rückgriff auf meine ersten Folgen. Ich habe in den ersten Folgen tatsächlich erlebt, da habe ich auch mit etlichen sehr hochrangigen Leuten gesprochen, die großen Unternehmen vorstehen. Und dann, wenn ich dann so drauf gekommen bin, wie sieht es denn bei euch so arbeitszeittechnisch aus, dann haben die damals immer so, ja, also Wochenende muss für Familie und das Führungskraft heißt heute nicht mehr, dass man irgendwie so lange arbeitet und ähnliches. Etliche von denen habe ich danach dann noch entweder über eine Zusammenarbeit oder privat näher kennengelernt und festgestellt, ja, Pustekuchen, also die schippen schon ordentlich Wochenstunden und gehen ganz viele extra Meilen, haben sich aber damals nicht getraut, das im Podcast zu sagen. Und du hast ja gerade schon sehr offen gesagt am Anfang, also so furchtbar viel Zeit für Triathlon bleibt nicht mehr. Wie sieht's bei dir aus? Also 9-to-5 wird's nicht sein.
Also ich glaube, das ist aber klar. Also es gibt, glaube ich, einfach Positionen, da muss man sich bewusst sein, dass das 9-to-5 nicht geht.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, dass es natürlich immer schwankt und es kommt immer darauf an, was hat man für Themen gerade. Ich könnte dir nicht sagen, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite, weil es mich auch eigentlich so nicht interessiert.
Ja.
Also weil mein Job macht mir unheimlich viel Spaß und ich muss gucken, dass ich mir die Zeiten so einteile, dass genug Zeit für die Familie ist, dass genug Zeit für mich ist und das funktioniert in der Konstellation. Und von daher finde ich das so absolut in Ordnung.
Ja. Ja, ich glaube, wir kommen da auch gerade wieder in eine ehrlichere Phase, wo eben das auch genau gesagt wird. Das ist nicht 9-to-5, ja. Ich glaube, da ist der Sprung von, wie man mit Arbeit umgeht und das Bild von Arbeit zu unserem Wirtschaftsstandort ein ganz kleiner. Und deshalb will ich den jetzt direkt machen. Ich habe das ja gerade schon gesagt, dass ich unbedingt über eure Investments noch sprechen möchte. Also es ist tatsächlich so, ich bin sehr, sehr häufig auf dem Weg von Tosted, wo ich wohne, nach Buchholz, wo man einkaufen kann, an eurem großen Milford- und Messmerwerk vorbeigekommen. Und du hattest gerade gesagt, dass die Mitarbeiter die Einschränkungen durch die Baustelle gut hingenommen haben. Ich war manchmal genervt davon, dass die Bundesstraße gesperrt war deswegen, aber
das war nicht unsere Baustelle.
So wirkte es immer. Aber das ist Gott sei Dank jetzt auch weg. Aber ich habe ja gesehen, da passiert Großes. Also da wird richtig eine neue Halle gebaut, da wird richtig offenbar investiert. Und ich habe gelesen, auch in eurem Werk in Norden, also nicht im Norden für alle Süddeutschen, sondern in Norden, das ist eine Stadt bei Norddeich, habt ihr gerade massiv investiert. So, und jetzt wäre meine Frage, ja, ich könnte mir eine Welt auch vorstellen, in dem ein Produkt oder Produkte wie eure auch super easy im Ausland produziert werden könnten. Irgendwo in, weiß ich nicht, China oder whatever. Warum investiert ihr in Deutschland?
Das hat mehrere Gründe.
Mhm.
Also zum einen, also einmal kann man vom Geschäft her kommen, also die Papiererklärung, die ist natürlich, dass wir unseren Kunden eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit, eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit und eine sehr, sehr hohe Qualität bieten und die auch weiter bieten wollen. Und das können wir am besten sicherstellen, wenn wir das weiterhin hier vor Ort machen. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Das Zweite ist, ja, natürlich in aller Ehrlichkeit, da sind wir wieder beim Thema Familienunternehmen oder Großkonzern. Sicherlich kann man eine Rechnung aufmachen, dass ein Werk in einem anderen Standort wahrscheinlich in der Produktion günstiger sein wird. Ob das aber langfristig dann wirklich die richtige Investition ist. Und ich habe eben schon über die Verantwortung für die Menschen gesprochen. Wir haben ja hier, wir haben die Werke, wir haben die Menschen, wir haben die Maschinen. Das heißt, wir glauben daran, dass Deutschland weiter ein wichtiger und guter Standort ist. Wir glauben daran, dass unsere Mitarbeitenden hier einen tollen Job machen und dass sie das auch weiterkommen. Und deshalb investieren wir hier in diesen Standort und konzentrieren uns einfach darauf, möglichst effizient zu sein. Das ist für uns einfach ein Riesenthema. Wie können wir möglichst effizient produzieren? Weil natürlich sehen wir die Konkurrenz, die dann teilweise über EU-Subventionen, also wenn natürlich wenn ich 50% Subvention kriege, dann habe ich natürlich erstmal eine andere Basis.
Ja.
Und das ist natürlich das, wo wir jetzt immer gegenarbeiten müssen über Effizienzen, dass wir sagen, okay, wir müssen mehr investieren, wir müssen hier mehr Geld in die Hand nehmen. Wir haben je nachdem höhere Steuern, wir haben höhere Investitionsvolumen, wir haben höhere Kosten für die Mitarbeitenden. Es ist teurer, also müssen wir effizienter sein. Aber wir glauben weiterhin, dass die richtige Entscheidung ist, in Deutschland zu investieren und haben das jetzt auch sowohl im Norden, da innerhalb der Halle, also über teilweise Automatisierung, Verbesserung, Transport, Kapazitätserweiterungsmöglichkeiten, als auch jetzt hier in Buchholz, wo wir ja tatsächlich eine komplett neue Halle nochmal anbauen, wo wir dann auch mehr Kapazitäten, aber auch wieder eine effizientere Produktion darstellen können.
Es ist halt, also auf der einen Seite gibt es ja viele, auch teilweise große Industrieunternehmen, die, manche sprechen das offen aus, manche eher so hinter vorgehaltener Hand, drucksen so ein bisschen rum, aber machen eher deutlich, also so nochmal Investments größere in Deutschland, wir gucken lieber nach Standorten, wo vielleicht nicht nur Arbeitskosten niedriger sind, sondern auch weniger Bürokratie und Ähnliches einfach das Arbeiten einfacher macht. Aber vielleicht provokativ gefragt, ja, also ich sehe die wirtschaftliche Seite von wegen nah an Kunden und Märkten und Zuverlässigkeit und Ähnlichem. Aber hast du vielleicht auch bei diesem Familienunternehmenanteil da vielleicht ein kleines bisschen tief gestapelt? Ist das tatsächlich einer der Ausdrücke davon, dass es Familienunternehmen ist, einfach zu sagen, wir geben einen Standort nicht auf? Wir sind ein Unternehmen von hier?
Das ist natürlich die Bindung, klar. Ja. Also die Bindung zum Standort ist einfach da. Das spielt auch eine große Rolle. Und das ist ja auch wieder das, was es dann ausmacht. Da habe ich eben versucht zu erklären über die Mitarbeiterbindung. Genau. Ich glaube tatsächlich, der Standort als sich, also als Ort, da ist, glaube ich, eine hohe Bindung. Aber ich glaube, der Faktor Mitarbeitende, der ist noch mal größer. Mhm. Also das sind halt auch einfach, wir haben so viele Mitarbeitenden, die 10, 20, 30 Jahre bei uns arbeiten. Und ich glaube, da ist wirklich ganz viel Verantwortungsbewusstsein da.
Und trotzdem ist wahrscheinlich ein Investment hier in Deutschland auch zum jetzigen Zeitpunkt, ich sag mal, nicht ganz einfach. Ich habe mich vor einiger Zeit mit dem CEO eines großen Industrieunternehmens unterhalten. Ich sage jetzt mal bewusst nicht welches, aber es ist ein sehr bekanntes. Und der hat mir erzählt, wir haben hier gerade an einem Standort in Deutschland einen Anbau an einer Halle gemacht und gleichzeitig in China ein neues Werk gebaut. Und bevor der Anbau unserer Halle in Deutschland überhaupt genehmigt war, waren wir in China schon mit dem kompletten Werk fertig. Wie ist so dein Bild auf den Wirtschaftsstandort, vielleicht auch jetzt mit den Erfahrungen eures Hallenneubaus in Buchholz? Wie erlebst du das?
Ich erlebe es genauso wie jeder andere auch. Also ich glaube, jeder, und das wird ja auch keiner leugnen, dass wir natürlich ein Bürokratiethema haben, dass Dinge einfach viel zu lange dauern, dass Entscheidungen viel zu lange dauern, dass es viel zu kompliziert ist, dass es Vorschriften gibt, die man erstmal verstehen muss, dann auch noch einhalten und dann muss das Gegenüber die auch noch verstehen und auch richtig kontrollieren.
Und dann müssen sie Bestand haben und nicht über Nacht geändert werden, ne?
Das kommt passiert auch noch dazu. Auch noch häufig also dann, ja. Wir mussten zum Beispiel, ein Gehweg musste verlagert werden, daraufhin musste eine Ampel verlagert werden.
Das war die Baustelle.
Ja. Und alleine, also was das an Aufwand, mal vom Finanziellen abgesehen, was das einfach an Aufwand, Besprechungen, Abstimmungen, Briefen, Verträgen, was das hinter sich herzieht, eine Ampel um, ich weiß nicht, 10 Meter von links nach rechts zu schieben und einen Gehweg, das ist schon wirklich extrem.
Ja.
Das muss man sagen. Und das bremst einen aus. Ja. Also natürlich bremst das einen. Und ich hoffe, dass irgendwann mal die Versprechungen, die immer gemacht werden, dass nämlich da mal drangegangen wird, ja. Dass da auch mal was passiert. Hat ja die letzten Jahre in aller Ehrlichkeit ja nicht so gut funktioniert. Also nicht ich wirklich, sehe das aktuell nicht, dass das irgendwo einfacher wird und dass irgendwo mal Vorschriften überdacht werden, die dann, wo man vielleicht sagt, so, ah, vielleicht macht es ja gar keinen Sinn.
Also ich kann mir echt vorstellen, gerade du hast ja vorher so schön beschrieben bei deinem Werdegang, dass du gemerkt hast, dass du so dieses Organisieren, das große Ganze, Projekte effizient umsetzen, dass du irgendwann gemerkt hast, dass das so dein Ding ist und dann wahrscheinlich zu beobachten, wie dann plötzlich so eine Ampelverlegung zu einem Ding wird, was eigentlich theoretisch aus deiner Perspektive, ich vermute mal, ruckzuck erledigt sein könnte und plötzlich ist es sowas Riesiges, es muss so furchtbar sein.
Ja, ist es. Also ich hätte mal, also wenn ich mir halt vorstelle, diese Ampel wäre auf unserem Werkgelände gewesen.
Ja.
Dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie 3 Wochen dafür gebraucht und dann wäre das Thema erledigt. Ja, also das ist was, das quält mich, ja.
Habt ihr irgendwie auch Tees mit beruhigenden Stoffen im Angebot, so Baldrian-Tee oder sowas?
Ja, wir haben natürlich alles und das muss dann auch mal herhalten.
Weil immerhin hast du sowas dann jetzt direkt, ne? Also das ist ja durchaus auch eine Stärke.
Ja, wenn man zu müde ist, muss man danach dann einen grünen Tee trinken, um wieder hochzukommen, ja.
Ja, wie ist so das Thema Fachkräfte? Wie erlebt ihr das? Also ich frage das tatsächlich gerade immer wieder sehr, sehr gerne, weil auf der einen Seite liest man ja immer noch vom riesen Fachkräftemangel und auf der anderen Seite liest man immer wieder, dass gerade reihenweise große Industrieunternehmen und Unternehmen eben Stellen abbauen. So, deshalb könnte man ja auch auf die Idee kommen, so der Fachkräftemangel ist jetzt so langsam durch. Wie erlebt ihr das?
Sehr differenziert. Also da muss man wirklich gucken. Also Fachkräfte ist ja ein Riesenbegriff. Also da fallen ja ganz viele Menschen drunter.
Ja.
Und ich glaube, man muss.
Kräftemangel könnte man vielleicht besser sagen.
Genau. Ne? Ja, also eigentlich, also es kommt immer auf den Bereich ein bisschen an. Was wir merken, ist das, was du gerade ansprichst, gerade in unserem Werk im Schweinfurt, da ist viel Automobilzulieferindustrie drumherum.
Ja.
Da ist dann gerade die Bewerberlage ganz gut. Mhm. Wissen wir, wann und ob das nochmal kippt? Nein. Also grundsätzlich ist es weiterhin, würde ich sagen, angespannt. Es ist gerade eine kleine Erholung da. Das Thema ist dann eher, finde ich auch wirklich genau die Leute, die ich suche. Mhm. Und dann sind wir leider ganz schnell wieder bei dem Thema Leistung.
Ja.
Die kommt dann wieder. Also und es wird, was man immer mehr merkt, ist, dass halt, wir haben natürlich auch Aufgaben werden immer komplexer. Also wenn man sich die Entwicklung anguckt im Maschinenpark, dann ist natürlich eine Maschine, die vielleicht vor 30 Jahren, das kann man ja mit Autos vergleichen, also da kommt man auch noch beim VW Polo selber die Zündkerzen wechseln und irgendwas machen, heutzutage Motorhaube auf, okay, wieder zu, ab in die Werkstatt. Und so hat sich natürlich auch unser Maschinenpark geändert. Das heißt, es ist weniger Mechanik, viel mehr Elektronik. Das heißt, ich habe natürlich alle andere Anforderungen an die Menschen und die müssen wieder mehr lernen, die müssen leistungsbereit sein. Mhm. Und was wir oft sehen, ist das aber auch in den einfachen Bereichen, deshalb finde ich Fachkraft dann nicht immer so passend, wo es eigentlich auch um einfachere Tätigkeiten gibt, dass aber die Menschen da einfach keine Lust mehr drauf haben.
Ja.
Also wir haben Leute, die kommen, die gucken sich das an und sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Also und da geht's. Ich meine, wir machen Tee. Tee irgendwo in Kartons zu packen, das ist jetzt vielleicht nicht die abwechslungsreichste Aufgabe, aber es ist Tee. Also wir reden hier von Gramm. Ja. Bereichen, die man da bewegt. Wir reden nicht von Kilogramm. Ja. Und da gibt es dann aber tatsächlich viele Menschen, die dann nicht mal darauf mehr Lust haben.
Also viel immer noch sehr satt, glaube ich.
Ja.
Also bin auch sehr neugierig, ob sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Also man sollte ja hoffen, dass es sich nicht ändert, weil das dann bedeuten würde, dass es uns weiter sehr, sehr gut geht. Mhm. So, aber wie hast du oder ihr auch generell bei der OTG so die Umbrüche der letzten Jahre erlebt? Also wenn wir jetzt so ein bisschen gerade diese Wirtschaftskrise, die wir durchaus haben, anklingen lassen, die hat ja Gründe, unter anderem gigantische geopolitische Herausforderungen, neue Kriege, Ähnliches. Und ich kann mir vorstellen, so ein Unternehmen, was ihr habt ja keine Teeplantagen in Deutschland, sondern die sind ja weit, weit weg. Wie erlebt ihr so diese Zeit?
Was man am meisten merkt, das ist die Ungewissheit. Mhm. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Also, dass eigentlich so keiner so richtig weiß, was kommt als Nächstes. Und das ist ja jetzt seit Jahren.
Ja.
Also wir reden jetzt ja wirklich mittlerweile über die letzten 5 Jahre und ein bisschen mehr, wo eigentlich immer diese Ungewissheit ist, was kommt als Nächstes?
Ja.
Werden jetzt die, also es ist ja nicht nur die Verfügbarkeit der Rohware, das ist ja das eine. Habe ich Wetterphänomene, habe ich Überschwemmungen, die wirklich die Rohwarenverfügbarkeit einfach runterziehen. Dann haben wir die Riesenherausforderung immer mit die EU und Deutschland sind natürlich Vorreiter in Substanzen analysieren zu können, die andere Länder vielleicht noch gar nicht kennen. Also das ist ja das eine, und wo sich ja dann meine Kollegin insbesondere mit beschäftigt im Teeeinkauf.
Ja.
Aber dazu kommen ja auch die ganzen Transportthemen. Also hier, also ne, mal so ein Schiff querstellen im Suezkanal, dann die ganzen Container, die gefehlt haben bei Corona, weil die Häfen zu waren. Also das sind ja, es kommt immer noch eins drauf. Also man hat immer das Gefühl, okay, jetzt wird es gerade besser.
Und dann
kommt wieder irgendeiner eine blöde Idee. Ja. Und dann kommt wieder irgendwas drauf. Und es trifft natürlich genauso wie jedes andere Unternehmen der Fahrermangel im LKW-Bereich. Das trifft uns und alles, also die ganzen Auswirkungen, genauso wie jeden anderen auch. Und vor allem die Unsicherheit. Das muss ich einfach sagen, das ist das Schwerste, wenn wir uns hier hinsetzen und sagen, okay, was ist denn unsere Strategie? Wie gehen wir denn damit um? Da muss man sich erstmal fragen, womit müssen wir umgehen? Was kommt denn als nächstes? Und man macht dann zwar 20 Varianten, was kommen könnte, aber wir wissen es ja nicht.
Ja. Das ist sehr schön beschrieben, diese Unsicherheit. Ja, in der Tat, irgendwie ist jedes Jahr kommt irgendwie ein neuer großer Krach und Knall und alles ist anders. Vielleicht wird's ja jetzt irgendwann wieder besser. Also wir haben jetzt ja eine neue Bundesregierung und die wird weltweit abstrahlen. Also ich bin jetzt ganz optimistisch.
Wir sind gespannt, weil wir natürlich da immer, also wir erfüllen ja so ein bisschen die Pufferfunktion für den Handel.
Ja.
Das muss man ja einfach sagen. Also wir haben natürlich, jetzt haben wir die ganzen Unsicherheiten beschrieben. Da sagt natürlich der Handel oder der Discount zu, aha.
Ja.
Wir wollen aber unsere Ware.
Interessiert uns nicht.
Interessiert uns jetzt eigentlich relativ wenig.
Wir haben unsere eigenen Probleme.
Wir wollen unsere Ware und eigentlich auch seid ihr ja auch alle viel zu teuer und ihr müsst ja auch alle, also das ist ja die ewige Diskussion.
Das finde ich ist eine schöne Überleitung, weil ich wollte jetzt so zum Schluss nochmal wirklich auf den Tee auch kommen, auch wenn das gar nicht so dein Spezialgebiet ist, aber trotz allem, hier geht es um Tee. So, und du hast jetzt gerade den Handel schon erwähnt. Also Tee ist ja letztlich etwas, was man so in diesem schönen Fachdenglisch als fast-moving consumer goods bezeichnet, also nicht die großen Anschaffungen, sondern das, was man mal eben so schnell im Supermarkt einfach mitnimmt. Und da gibt es ja durchaus einen brutalen Wettbewerb. Ich weiß jetzt nicht, wie der innerhalb der CE-Branche so ist, aber so grundsätzlich. Und da wäre so meine Frage, wie positioniert ihr euch da? Ich kann mir vorstellen, dass es da immer ein extremes Ringen auch zwischen Qualität und Preis oder Qualität und Effizienz gibt. Du hast Effizienz gerade schon mal angesprochen gehabt, als es um die Werke geht. Wie steht's da so um Messmer und Milford und Co.?
Also du beschreibst genau die Herausforderung. Das Ganze mit dem Thema, was ich gerade hatte, Verfügbarkeit. Also wir haben da ganz klare Ziele und natürlich haben wir da, ich sag mal, Strategiesäulen, die auch teilweise dann gegenläufig arbeiten.
Ja.
Strategie oder Qualität, die muss da sein. Mhm. Also das ist, wo wir einfach sagen, die Qualität in dem Umfang, die muss da sein. Und die Verfügbarkeit, die stellen wir sicher. Und das Ganze natürlich so effizient wie möglich. Und das ist das, was ich dann eben beschrieben habe. Das ist für uns ein Riesenthema in den Werken natürlich und in der ganzen Logistik. Wie können wir möglichst effizient dafür sorgen, dass die Kunden immer genau das haben, bekommen, was sie haben wollen? Kurzfristig, wo wir den Großteil der Forecast selber erstellen müssen. Das heißt, wir sagen dem Handel, das kommt wahrscheinlich. Und müssen dann dafür sorgen, dass die Ware natürlich bereitsteht. Ja, wie machen wir das? Wir arbeiten da jeden Tag sehr, sehr hart dran. Also in jedem Werk, in der Zentrale, in der Produktionsplanung. Also jeder, der irgendwie einen Hebel hat, der hat da ganz klare Ziele und will einfach so effizient wie möglich arbeiten. Mhm. Qualität darf halt nicht auf der Strecke bleiben, muss man ganz klar sagen. Die muss kommen.
Das ist eine gute Gelegenheit, sich jetzt nochmal eine Tasse einzugießen. Und dann kommt die kritischste Frage von allen. Ich habe jetzt in einigen Folgen schon, oder vor allem in der Folge mit Kai Boris Bendix von Kühne, von meinem Papa erzählt. Und mein Papa ist leidenschaftlicher Teetrinker. Der trinkt auch immer nur Darjeeling. Also ich brauche dem mit fast nichts anderem zu kommen. Das ist dann noch irgendwie, ich weiß nicht, First Flush, whatever. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich kriege nur mit. Er bestellt sich seinen Tee tatsächlich bei so einem ganz speziellen Projekt, wo der Tee dann direkt von Plantagen aus Indien kommt. Und natürlich lose. Und wenn ich dem jetzt einen Teebeutel hinstelle, dann rümpft der nur die Nase. So, jetzt ist deine Chance, ihn mal davon zu überzeugen, dass Teebeutel wahrscheinlich viel besser sind als ihr Ruf.
Also ich glaube, dass es einfach für alle Sorten und alle Arten eine Zielgruppe gibt.
Mhm.
Ich persönlich, also ich trinke auch sehr gerne Darjeeling, habe ich eben auch gesagt, ich trinke hauptsächlich Darjeeling tatsächlich aus dem Beutel. Auch wegen, es ist einfach, es ist praktisch. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, er kann ja sehr gerne mal unseren Darjeeling probieren, als losen Tee zum Beispiel, haben wir den auch.
Ah.
Also auch wir haben ja in unserem Portfolio lose Tees. Natürlich ist unser Hauptgeschäft der Beutel.
Ja.
Ich würde jetzt aber, also ich würde einen Teufel tun und jetzt hier losen Tee schlecht reden. Ich glaube, das hat viel mit Gewohnheit zu tun, das hat viel mit Ritual zu tun.
Ja.
Wir hatten eben das Thema Ostfriesland. Natürlich, wenn man da eine Teezeremonie macht, das ist auch ein Ritual.
Ja.
Von daher kann ich das grundsätzlich gut verstehen. Wie gesagt, die Empfehlung, gerne mal unseren Mesmer. Feinster Darjeeling gibt es auch als losen Tee.
Mhm.
Gerne sonst mal probieren.
Das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, Dennis. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch bei einer sehr leckeren Tasse Tee aus einem Beutel. Also ich hätte das nicht gemerkt. Also ich glaube, man kann hier noch viel mehr auch für den Beutel sprechen, weil ich glaube, an manchen Stellen ist es dann auch einfach eher eine Kopfsache, dass man sich sagt, das muss ja dann so sein.
So ist es.
Vielen herzlichen Dank für die guten Einblicke. Jetzt bleibt mir nur noch eine letzte Frage, die ich immer am Ende stelle. Du wirst ja jetzt demnächst wahrscheinlich dann auch bei einer Tasse Tee immer die Chefetage hören und großer Fan von diesem Podcast werden. Und du kannst jetzt nichts anderes sagen als ja.
Natürlich.
Sehr gut. Wen möchtest du denn mal hier bei uns hören? Hast du eine Empfehlung, einen Tipp? Wen soll ich mal einladen?
Jemand, der mal mein Chef war.
Okay.
Der mich sehr geprägt hat in vielen Dingen, wie ich handle und wie ich denke. Und der mir sehr viel mitgegeben hat. Das ist der Markus Lehne von Mont Blanc.
Sehr schön. Wir hatten nämlich tatsächlich mal den ehemaligen CEO von Mont Blanc hier schon zu Gast und das wäre eine schöne Neuauflage. Cool. Danke dir. Werden wir versuchen.
Vielen Dank.
Dennis, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn es euch auch gefallen hat, wenn es euch ein bisschen inspiriert hat, dann lasst uns doch ein Like da, eine Rezension, was auch immer ihr machen könnt bei der Plattform, wo ihr das gerade hört. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, das ist das Allerwichtigste und teilt den Podcast in eurem Netzwerk. Dann können den nämlich noch viel, viel mehr Leute hören. Und dann hören wir uns ganz bald wieder und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, tschüss.
Danke, tschüss.